Kinder sind fantastisch. Kinder sind voller Überraschung. Wenn man ihnen zuhört, im letzten Herbst waren wir im Urlaub gewesen in Oberstdorf. Mein Junior, jetzt 5 Jahre, damals noch 4 Jahre alt, und ich, wir liefen von der Fußgängerzone Richtung Pension, hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Er hatte die Idee, wir sollen etwas so und so machen. Da habe ich gesagt, nein, wir machen das so und so. Nein, Papi, wir machen das so. Da habe ich gesagt, tut mir leid, aber Papi ist Chef. Da war die Diskussion noch nicht beendet, sondern seine Lautstärke steigerte sich und er rief oder brüllte außer sich, nein, Papi, du bist nicht der Chef. In der Welt gibt es nur einen Chef und das ist Gott. Diskussion beendet, dem war nichts hinzuzufügen. Was er mir damit sagen wollte, lasse ich offen. Aber wir haben oft die Vorstellung, dass Kinder von uns lernen können. Und das ist richtig. Aber können wir Ältere nicht auch sehr viel von Kindern lernen, in der Art, wie sie das Leben angehen, in der Art, wie sie über Glauben reden, wie sie Glauben leben? Ich lese als Text aus Lukas 18 die Verse 15 bis 17. Eines Tages brachten Eltern ihre kleinen Kinder zu Jesus. Er sollte ihnen die Hand auflegen und für sie beten. Doch die Jünger fuhren die Leute an, ihn nicht zu belästigen. Da rief Jesus die Kinder zu sich und sagte zu den Jüngern, lasst die Kinder doch zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn solchen gehört das Reich Gottes. Ich versichere euch, wer nicht wie ein Kind glaubt, wird nicht ins Reich Gottes kommen. Eines Tages brachten Eltern ihre kleinen Kinder zu Jesus. Das Stichwort moderner Erziehung heißt fördern, fördern, fördern. Wenn man sich umschaut, die Terminplaner für die Kleinen, die sind oft schon gut gefüllt. Da gibt es Möglichkeiten, im Bereich des Sports Fortschritte zu machen, im Bereich der Musik, Sprachen lernen und. Gute Eltern, ob man das in Anführungsstriche setzt oder nicht, lasse ich jetzt offen, buchen nicht nur einen Kurs, sondern sie gestalten den Kalender ihrer Kleinen mit vielfältigsten Herausforderungen. Bleibt dann noch etwas Zeit, wird verglichen. Mein Kind kann. Was kann dein Kind? Das Stichwort moderne Erziehung scheint zu sein, Leistung fit zu machen für die Zukunft. Das Kind kann später on top sein und dazu müssen wir schon heute alle Chancen nutzen. Die Eltern in unserem Predigttext sind anders relaxed. Denen geht es nicht um fördern, 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 sondern ihnen geht es um den Gedanken, mein Kind soll ein besonders leistungsstarkes Kind sein, sondern mein Kind soll ein beschenktes Kind sein. Also nicht ein leistungsstarkes, das alle Entwicklungsräume bestmöglichst ausgenutzt hat, sondern mein Kind soll ein beschenktes Kind sein. Die Eltern haben von Jesus erfahren und ihr Anliegen ist es, dass Jesus nun ihre Kinder segnen soll, dass seine Kraft, sein Sein für die Kinder bedeutsam werden soll. Deutlicher Unterschied zu unserem heutigen Erziehungstrend. Der Blick geht also nicht auf die Leistung und auf die Leistungsorientierung, sondern der Blick geht zu dem, der beschenken kann. Ich habe mir überlegt, was wäre wohl, wenn es das Herzensanliegen von Erwachsenen wäre, Kinder zu Jesus zu bringen? Was würde das für unsere Gesellschaft bedeuten? Habe ich noch keine Antwort drauf, deshalb lasse ich die Antwort auch offen. Es ist jedenfalls eine besondere Herausforderung. Eine besondere Herausforderung ist auch der Predigttext. Wenn wir überlegen, wie viele von uns heute Morgen in Erziehungstätigkeit stecken, dann sind das relativ wenige. Und es ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir den Begriff von Kindern etwas weiten. Ich habe hier in 1. Korinther 4, Vers 14 gefunden von Paulus. Ich schreibe das nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch als meine geliebten Kinder zu warnen. Paulus schreibt an Erwachsene und er bezeichnet sie als Kinder. Und es ist, denke ich, gut, wenn wir Kinder weiter definieren und sagen, es sind Menschen, die wir zu Jesus bringen können, die wir begleiten können, die wir aufmerksam machen können auf Jesus. Die Frage ist, wo wir dort stehen. Im Bringen, im Weitersagen, im Weitergeben. Damals war es eine räumliche Angelegenheit. Jesus war sichtbar und man musste zu einer bestimmten Stelle hinkommen. Wie sieht es heute aus? Da geht es nicht um einen bestimmten Raum, den man aufsuchen muss oder sollte, sondern wir können so von Jesus weitergeben und weitererzählen, Menschen auf Jesus aufmerksam machen und auf das, was er als Geschenk für uns zu bieten hat. Ich unterhalte mich gerne. Gestern Abend war ich noch auf einer Feier eingeladen und saß mit mehreren am Tisch, die ich noch nicht kannte. Und wir waren im Gespräch und es ist interessant, über wie viele Dinge man sich unterhält. Und dann stehe ich da und sage, für mich ist Gott der Wichtigste in meinem Leben. Und ehrlich muss ich zugeben, aber nicht in meinen Gesprächen. Wenn wir uns unterhalten, über wie viele Dinge unterhalten wir uns? Das Wetter ist natürlich gerne genutzt, andere Sachen auch. Und wie viele Gelegenheiten nutzen wir, um anderen Menschen zu erzählen, was wir persönlich mit Jesus erlebt haben? Nicht um theologisch irgendeine Abhandlung da aufzuzählen, sondern um zu berichten. Du, in folgender Situation, da hat es mir geholfen, dass ich zu Gott beten konnte. Und ich habe gespürt, Gott ist da und Gott ist nah. Und Gott ist nicht nur für mich nah, sondern Gott will auch für dich nah sein. Wie sieht's aus? Wir können für andere beten. Die Briefe des Paulus zeigen, wie intensiv er um seine Kinder gerungen hat, um die Menschen in den verschiedenen Gemeinden, wie sehr er dort für sie gebetet hat. Die Eltern möchten, dass Jesus die Kinder segnet, dass sie Beschenkte sind. Aber die Jünger stehen da, wie so ein Türsteher, und sagen, du kommst hier nicht rein. Wir wissen nicht, was sie motiviert hat, ob sie gesagt haben, Jesus braucht mal ein bisschen Ruhe, muss sich ein bisschen ausruhen oder hat später noch einen wichtigen Termin. Vielleicht haben sie es gut gemeint, in Anführungsstrichen. Aber es war nicht gut. Und Jesus macht das später deutlich. Und ich habe mich so gefragt, wo bauen wir denn Barrieren auf? Ja, wir haben keinen Türsteher, der vorne vor der Kirche steht und sagt, siehst gut aus, kannst du heute in den Gottesdienst gehen. Und zum anderen, geh nochmal nach Hause, geh mal eine Woche in dich, nächste Woche vielleicht. Das haben wir nicht. Wir haben vorne Menschen, die jemanden freundlich begrüßen. Und ich hoffe, dass sie alle heute Morgen schon begrüßt worden sind. Und trotzdem haben wir Barrieren, die wir mitbringen, die da sind, die wir vielleicht gar nicht bewusst aufstellen. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem, er hat ihn auch zu einer Veranstaltung eingeladen und er sagte zu mir, ich bin zu schlecht. Hey, das ist doch Unsinn, oder? Er hatte Alkoholprobleme, gehörte eher zum Rand der Gesellschaft. Und was er beobachtet hat, war, dass dort, wo er lebte, es war nicht in Oberzhausen, es war woanders, dass dort, wo er lebte, die schicken Autos vor der Kirche standen und Menschen, also er kommt aus einer konservativeren Stadt, in schicken Kleidung zur Kirche gingen. Und er sagte, da gehöre ich gar nicht hin. Ich bin zu schlecht. Ich kann es mit denen nicht aufnehmen. Was können wir mit solchen Barrieren machen? Wie können wir Menschen helfen, diese Barriere zu überwinden, wenn sie denn da ist und jemand von sich denkt, ich bin zu schlecht oder ich bin da nicht geeignet? Dann ist es die Sprache. Ich war als Student mal bei einer Geburtstagsfeier eingeladen. Nur Männer. Das kann sehr witzig sein und sehr schön. Hauptgesprächsthemen, es gab zwei. Das war Bundeswehr und Computer. Mein Problem bei der Veranstaltung war, und deshalb erinnere ich mich heute noch so gut dran, ich habe von Computer keine Ahnung. Und ich war nicht bei der Bundeswehr. Das heißt, ich saß da und die unterhielten sich und das war sicherlich für die sehr interessant und gut und ich habe nichts verstanden. Ich saß einfach nur da. Und ich habe überlegt, wie oft ist das auch in unseren Gottesdiensten oder wenn wir über Glauben reden, über unsere Beziehung zu Gott reden, dass wir eine Sprache verwenden, die wir gut verstehen als Insider in unseren Liedern, in unseren Gebeten, in unserem Reden, die aber schwer verstanden werden kann, wenn man neu dazukommt, sich interessiert. Kann das zu einer Barriere werden für andere? Hier ist es gut, drüber nachzudenken, wie kann ich das, was so meine Beziehung zu Jesus wertvoll macht, so ausdrücken, dass es gut verstehbar ist. Und Mut machen will ich all denen, die an Begriffe stoßen, wo sie sagen, das verstehe ich nicht. Auf andere zuzugehen, nach dem Gottesdienst, da gibt es ja Gelegenheit draußen, und zu fragen, da war ein Wort, erklär mir das mal. Und wenn man jemanden trifft, der sagt, oh, gute Frage, nächste Frage, dann geht man mit dem zum nächsten. Und vielleicht trifft sich dann draußen eine Gruppe und überlegt, wie man welche Begriffe erklären kann. Was mich auch fasziniert, in unserer Gemeinde kommen wir zusammen zu Gruppen im Kinderbereich, Jugend, bei den Erwachsenen. Und immer geht es auch um das Lesen der Bibel. Und es gibt Menschen, die haben Schwierigkeiten, zu uns zu kommen, weil sie sagen, da ist ja ein hoher intellektueller Anspruch. Wer bitteschön kauft denn heute noch ein Buch, das weit über 1000 Seiten hat, über 2000 Jahre alt ist? Und wer liest denn noch so viel? Und wir tauschen uns drüber aus. Und hier ist auch die Frage, wie wir anderen helfen können, zu entdecken, dass die Beziehung zu Jesus kein intellektuelles Ereignis ist. Nach dem Lesen von 20 Bänden einer alten Buchreihe habe ich erkannt, sondern dass es ein ganz persönlicher Zugang zu Jesus möglich ist, ohne intellektuell auf bestimmten Schienen unterwegs zu sein. Die Jünger stellen sich hin. Die haben sind eine sichtbare Barriere und sagen, ihr kommt hier nicht hin. Liebe Eltern, ihr wollt eure Kinder zu Jesus bringen? Bitte beachten Sie die Sprechzeiten. Diese sind montags bis Donnerstag. Jesus bekommt das mit. Und es sind gar nicht die Jünger, die die Barriere einreißen, sondern es ist Jesus, der die Barriere einreißt. Und Jesus ruft persönlich und sagt, kommt doch zu mir, lass die Kinder zu mir kommen und die Eltern lass sie auch zu mir kommen. Wenn jemand zu mir kommen will, der soll einfach kommen. Es gibt kein Vorzimmer, es gibt keine Sprechzeiten, es gibt auch keine Wartezeiten. Und das finde ich so fantastisch. Wenn ich im Gespräch bin mit anderen über Beziehung zu Gott und frage, wie war es bei dir oder wo stehst du in deiner Beziehung zu Gott? Und dann Geschichten höre aus dem Leben. Ich habe einen kennengelernt, der hatte mit Christsein gar nichts am Hut. Der hat sich mit Religionskritikern auseinandergesetzt, Atheismus. Hat gesagt, es gibt keinen Gott. Was ihm aber fehlte in seiner Bibliothek, war eine Bibel. Er hat gesagt, ja, die kritisieren immer den Gott der Bibel und die Bibel. Und wenn ich wirklich wissenschaftlich gut unterwegs sein möchte als Atheist, dann muss ich die Bibel gelesen haben. Und er fing an, die Bibel zu lesen, um sie besser kritisieren zu können. Und zwischen den Seiten hört er die Stimme Jesu. Der sagt, komm doch einfach. Lass dich auf mich ein. Und er ist Christ geworden. Und hat sich dann auf die Suche gemacht nach einer christlichen Gemeinde, in der Menschen auch persönlich mit Jesus unterwegs sind. Mein Bruder hat mit jemandem zusammen studiert, der längere Zeit im Gefängnis gesessen hat. Und der konnte mit Gott auch nicht viel anfangen. Und im Gefängnis war jemand, der hat ihm von Gott erzählt. Und das war für ihn dann der Beginn einer neuen Beziehung und auch eines veränderten Lebens. Als Jugendlicher war ich fasziniert von der Lebensgeschichte von Rocky. Ein Mann, etliche werden dieses Buch genauso verschlungen haben wie ich, der zu einer Zeit, in der Tattoos noch nicht modern waren, von Kopf bis Fuß tätowiert war, Irokesenschnitt an den Ohren so viele Ohrringe untergebracht hat, wie irgendwie möglich waren, der sehr spektakulär aussah. Nicht der Erste, den man anspricht, um ihn zum Gottesdienst einzuladen. Hamburg Reeperbahn und dann ist ein Jugendlicher, der hält sich nicht daran, dass man mit dieser ja besonders gestalteten Person gar nicht über Glauben redet, weil es doch so viele gibt, mit denen man viel leichter ins Gespräch kommen kann. Und er geht auf ihn zu und lädt ihn zu einer Veranstaltung ein. Und dieser Mann, der entdeckt, da ist was mit Wert für mich. Ich habe mein Leben lang gesucht. Ich habe das in meiner ganzen Gestalt zum Ausdruck gebracht. Und jetzt höre ich, dass Jesus mich persönlich ruft. Und er ist Christ geworden, hat dann leider nicht mehr lange zu leben gehabt, weil er krank wurde, aber konnte in der Zeit noch viel über seinen Glauben reden und auch andere darauf aufmerksam machen. Bei mir selber war es im Alter von 6 Jahren. Die, die mich kennen, wissen, Vater Pfarrer, Mutter Religionslehrerin. Früh von Jesus gehört. Und ich war ein kleines Kind. Und mit 6 Jahren, da waren wir auf einer Chorfreizeit, mein Vater war als Prediger mit gewesen. Dann war ich mit meinen Geschwistern im Zimmer. Das Licht war schon aus, meine Geschwister haben geschlafen. Und ich bin dann trotzdem noch, damit mich keiner sehen konnte, hätte mich sowieso keiner gesehen, unter die Bettdecke runtergekrabbelt und habe zu Jesus gesagt, du Jesus, ich weiß, dass es ganz wichtig ist, dass wir zwei zusammengehören. Und ich danke dir für all das, was du für mich getan hast. Und ich möchte zu dir gehören. Und dann bin ich raus und habe gedacht, wow. Bin zu meinen Eltern rüber, habe denen erzählt, ich gehöre jetzt auch dazu. Ja, ich hab mit Jesus angefangen. Und dieser Anfang mit Jesus ist, was ich sagte, keine intellektuelle Leistung. Da ich sage, wow, ich habe ganz viel drüber nachgedacht. Das kann auch ein Weg sein. Aber es kann auch der Weg sein, ich lasse mich einladen und ich antworte einfach. Ich vergleiche das gerne mit dem Verliebtsein. Man weiß nicht, wann der Punkt kommt. Aber dann kommt der Punkt und man ist herausgefordert, wie man sich dazu verhält. Und es kommt der Punkt, an dem Jesus bei einem klopft im übertragenen Sinne und sagt, wie sieht's aus bei dir? Und man spürt vielleicht eine Unruhe in sich, vielleicht ist es ein Gedanke, der immer wieder da ist. Und man fragt sich, ja, soll ich mich auf Jesus einlassen oder nicht? Und ich freue mich über jeden, der sagt, ja, ich lasse mich drauf ein. Vers 16 und 17, da rief Jesus die Kinder zu sich und sagte zu den Jüngern, lasst die Kinder doch zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn solchen gehört das Reich Gottes. Ich versichere euch, wer nicht wie ein Kind glaubt, wird nicht ins Reich Gottes kommen. Ich habe zurzeit ja zu Hause die Chance, Kinder zu beobachten oder ein Kind zu beobachten und auch seine Freunde zu beobachten. Und was mir auffällt, ist, dass Kinder überhaupt kein Problem haben, sich beschenken zu lassen. Wenn der mitbekommt, dass jemand ihm was mitbringen will, Oma kommt zu Besuch, dann werden die Tage gezählt. Man weiß ja, dann kommt wieder ein Geschenk. Die Frage ist, wie ist es bei uns, wenn wir von Kindern lernen sollen, wie sehr sind wir bereit, uns beschenken zu lassen? Ich habe vor wenigen Wochen über David und Goliath gepredigt und David wusste, er muss sich den Sieg über Goliath von Gott schenken lassen und Saul sagte, ja, das ist eigentlich ein guter Ansatz, aber probier mal meine Rüstung aus. Bring selber Leistung, mach selbst so viel möglich, dass Gott nicht so viel leisten muss. Das ist Unsinn. Von Gott beschenken lassen wie ein Kind, sich nach dem Segen Gottes ausrichten. Bei Kindern kennt der Kontakt keinen Aufschub. Da muss es sein. Wenn Papi sagt, nee, jetzt nicht. Wenn Junior sagt, Papi, ich will jetzt mit dir Fußball spielen, dann bringt er das zum Ausdruck. Und wie ist das mit unserer Beziehung zu Gott? Wo sind wir da im Gebet? Im Gespräch mit Gott? Und wo stellen wir das hinten an? Und haben es gelernt, uns zu kontrollieren. Und sagen, heute Abend vorm Schlafengehen, da bete ich mal wieder, aber jetzt so zwischendrin, da muss ich mich konzentrieren. Warum nicht da den Kontakt suchen? Für Kinder gibt es auch kein zu viel an Begegnung. Die wollen, wenn sie den Kontakt wollen, dann wollen sie auch viel Zeit mit verbringen. Wie ist es da in unserer Beziehung zu Gott? Und Kinder brauchen kein Wissen im intellektuellen Sinne, sondern sie sind nicht verkopft oder wenig verkopft. Und das ist wichtig, dass wir einfach Gott begegnen, wie wir sind. Dass wir auch mit ihm so reden, wie wir reden. Wir müssen nicht fromme Vokabeln verwenden, wenn das nicht zu unserem normalen Sprachschatz gehört. Und wir dürfen unsere Ängste, Sorgen, aber auch unsere Freude, unsere Begeisterung zum Ausdruck bringen. Und als Überleitung auf das Lied, das wir gleich singen werden, will ich noch ein Beispiel bringen, das ich hier vielleicht schon mal gebracht habe. Wir werden dann singen das Lied Vater, deine Liebe. Und mich fasziniert das, an unserem Junior, wenn er ankommt und will spielen. Gerade als er noch ein bisschen jünger war, da kam er, Papa, spielen. Na, wie gesagt, du, ich habe erst gespielt, ich muss mich mal ausruhen, ich bin K.O. und ich war richtig, wirklich K.O. und habe mich auf die Couch gelegt. Und mein Junior kam an mit seiner Faust, haute mir auf den Kopf, sagte, boing, wach. Und da sage ich, prima. Diese Beziehung eines Kindes zum Vater ist eine Beziehung, die nach Nähe sucht. Und wenn wir Gott bezeichnen als Vater, wenn wir das Vater unser beten, wenn wir singen, Vater, deine Liebe ist so wunderbar. Wie sieht's da aus mit unserer Beziehung, mit unserem Sehnen, mit unserem Kontaktwollen? Ich möchte das Gesagte zusammenfassen. Da sind Eltern, die haben ein Ziel für ihr Kind. Die wissen, was sie ihrem Kind mitgeben können und sie wissen auch, was sie ihrem Kind nicht mitgeben können. Und sie wollen, dass ihr Kind ein beschenktes Kind ist, dass es sich beschenken lässt von Gott. Da sind die Jünger, die verstehen das erstmal nicht. Die bauen Barrieren auf. Und die Frage ist, wo bauen wir bewusst oder auch unbewusst Barrieren für andere auf? Wie können wir diese Barrieren überwinden und jemanden einladen, über Jesus nachzudenken? Und dann war der letzte Punkt von Kindern lernen, die Herausforderung. Wo öffnen wir uns diesem kindlich spontanen, diesem ja unverkopften in unserer Beziehung zu Gott? Amen.